Immer mal wieder wird bei den Kollegen vom Deutschlandfunk über neue populärwissenschaftliche Bücher diskutiert. Und diesen Sonntag ist die Physik dran. Die Physik, sie gilt ja oft als Königsdisziplin der Wissenschaften. Ihre Protagonisten hingegen wirken oft, nun sagen wir mal, weniger royal. Wir stellen uns ja den Spitzenphysiker ganz gerne als eher weltfremden, verschrobenen Berechnungskammerkauz vor. Ironischerweise wird dieses Vorurteil bestätigt durch die Vergabe des diesjährigen Physik-Nobelpreises. Der ging an einen Franzosen und einen Amerikaner. Die haben grundlegende Experimente zum Verständnis der Quantentheorie gemacht, was sie ganz sicher ehrt. Und da fiel immer wieder ein Begriff, Schrödingers Katze. Ja, und seit Dienstag nun versucht der Rest der Welt zu erklären, was sich hinter Schrödingers Katze verbirgt, mit, naja, durchschnittlichem Erfolg. Vielleicht liegt es aber auch an den Vermittlern. Vielleicht ist Physik ja gar nicht so schwer zu vermitteln, wenn man es auf die richtige Weise tut. Ralf Krauter darf ich jetzt hier begrüßen, Wissenschaftsjournalisten. Er trifft sich am Sonntag mit zwei Kollegen in der Sachbuchsendung Auslese. Die werden dann darüber diskutieren, ob es gelingt, was die Autoren sich da vorgenommen haben, nämlich Physik verstehbar zu machen. Ralf, du hast drei Bücher mitgebracht, um die es am Sonntag gehen wird. Die haben eine Gemeinsamkeit?
Korrekt. Also es sind erstmal drei sehr unterschiedliche Bücher. Gemeinsam ist ihnen das, dass sie alle von Physikern verfasst wurden, die also versuchen, irgendwie mit ihren Botschaften die Menschheit zu erreichen. Jetzt weiß man ja, das ist nicht immer so ganz einfach. Wir können das Klischee ja noch ein bisschen vervollständigen. Eigentlich denkt man immer, Physiker laufen mit Strickpolundern und so Birkenstocklatschen dann durchs Labor.
Mein Physiklehrer hat das getan.
Sind so ein bisschen verkaut. Stimmt aber nicht. Die Nobelpreisträger sahen übrigens gut aus auf den Fotos, sind wir ehrlich. Physiker tun sich nicht immer so ganz leicht, das, was sie tun, der Öffentlichkeit zu vermitteln, was daran liegt, dass es zum Teil einfach wirklich kompliziert ist. Aber wir haben jetzt hier wirklich drei Bücher uns mal ausgesucht, wo Physiker versuchen, die Menschheit eben doch zu erreichen und Faszination zu vermitteln für das, was sie tun. Den Leuten eben klar zu machen, hey, das ist nicht irgendwas total abgefahren ist, sondern das geht letztlich alle was an. Und es ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sogar noch total spannend. Und die drei Autoren hier versuchen das auf sehr unterschiedliche Weise und muss man auch sagen, mit durchwachsenem Erfolg. Also die einen schaffen es ganz gut, die anderen nicht so toll.
Ich muss sagen, eins weckt Begehrlichkeiten. Ich möchte es auch mal kurz streicheln.
Ja, das pinke Buch, genau, das war klar. Ja.
Es ist knallpink und es ist flauschig.
Ja, das ist so eine Art Samtbezug da drauf, ne? Sehr wertig, unkonventionell, also das ist allein von der Aufmachung ein Hingucker ganz klar. Unkonventionell auch das Autorenteam, das sind nämlich zwei Physiker, die sich zur Verstärkung, um nämlich sicherzustellen, dass sie die Menschheit auch erreichen, die sie erreichen wollen, einen Kabarettisten mit an Bord geholt haben. Das sind drei Österreicher, die im Großraum Wien beheimatet sind. Die heißen Heinz Oberhummer, Martin Puntigam und Werner Gruber. Martin Puntigam ist der Kabarettist, die beiden anderen sind Physiker. Die treten auch im österreichischen Fernsehen unter anderem auf mit einer Show. Sie nennen sich dort Science Busters, also die Wissenschaftsjäger sozusagen, und treten auf Bühnen auf, sind sehr erfolgreich und haben es jetzt geschafft, ein neues Buch rauszubringen. Es ist ihr zweites, wo sie im Prinzip sehr witzige Geschichten aus der Wissenschaft erzählen. Titel des Buches ist Gedankenlesen durch Schnecken streicheln. Streichen deswegen vielleicht auch dieser Velvet-Überzug hier, das verleitet wirklich. Gedankenlesen durch Schnecken streicheln, was man von Tieren über Physik lernen kann. Und das Schöne dran, in diesem Buch bekommen wirklich alle möglichen Leute ihr Fett weg. Also im besten Wiener Schmäh wird hierher gezogen über die Irrung und Wirrung der katholischen Kirche. Lichttherapie-Fans, Esoterik-Fans bekommen hier ihr Fett weg. Wunderheiler, Scharlatane und leichtgläubige Menschen sowieso. Das macht das Ganze zu einem enormen Lesevergnügen, weil Schadenfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und hier wird wirklich mancher durch den Kakao gezogen, der leichtgläubig irgendwas glaubt, was, wenn man ein bisschen nachdenkt, überhaupt nicht sein kann.
Geht es denn dann tatsächlich auch um Schnecken im Buch oder andere Tiere?
Es geht um Schnecken. Also der Titel kommt letztlich von den Schnecken, die Eric Kandel, ein Nobelpreisträger, benutzt hat, um zu verstehen, wie das Gedächtnis funktioniert. Eine ganz spannende Geschichte. Da gab es vor 10 Jahren ungefähr mal einen Nobelpreis dafür. Der hat also bestimmte Wasserschnecken genommen, weil die ganz große Neurone hatten, hat die dann so Lernexperimente machen lassen und geschaut, wie sich die Verknüpfung dieser Neuronen im Gehirn der Schnecken verändert. Ganz wichtige Einsichten, die heute wichtig sind. Es geht auch um eine Menge andere Tiere. Also da tauchen zum Beispiel furzende Heringe auf, über die man dann was lernt, über die Schallausbreitung, nicht nur unter Wasser. Da tauchen auch Käfer auf, die ihre Fressfeinde mit so einer Art Flammenwerfer sich vom Leib halten, was dann wiederum die spannende Frage aufwirft, wie machen die das eigentlich, dass sie nicht selbst verbrennen, wenn die da hinten plötzlich so eine entzündete Gaswolke ausstoßen. Es geht dann aber auch um die malaiischen Spitzhörnchen. Das sind im Prinzip notorische Alkoholiker, die trinken nämlich vergorenen Palmsaft, und zwar in solchen Dosen, dass sie ständig ein paar Promille im Blut haben und trotzdem fallen die nicht von den Bäumen, weil nämlich ihr Körper einen Mechanismus entwickelt hat, um trotz Rausch irgendwie einen klaren Kopf zu bewahren. Das Spannende an diesem Buch ist, dass diese drei Autoren im Prinzip solche Kuriositäten aus der Tierwelt als Aufhänger nehmen und dann meandernde Exkursionen in die Welt der Wissenschaft zu unternehmen, voller fantastischer Exkurse, Seitenhiebe und auch Sackgassen zum Teil. All die Geschichten sind mit sehr leichter Feder geschrieben, also liest sich fast wie so ein Kabarett-Manuskript zum Teil. Und das Ergebnis ist aus meiner Sicht ein tolles, irrsinnig unterhaltsames Buch, das wahnsinnig viele Leser verdient. Also der schöne, pinke Streichelumschlag ist da wirklich nur noch Bonus.
So, dann hast du etwas mitgebracht, das liegt direkt darunter. Es ist eher in gedeckten Grüntönen gehalten und rund doppelt so dick wie das Schneckenstreicheln. Worum geht's da?
Das Buch heißt Die Physik der Zukunft, darum geht's auch. Es geht darum.
Viel futuristischer übrigens auch der Einband schon.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt. Da ist so eine Stadt der Zukunft abgebildet. Es geht um unser Leben in 100 Jahren und um Antworten zu finden, wie das aussehen könnte, hat der US-Physiker Michio Kaku, der auch schon ein paar Bestseller übrigens geschrieben hat, 300 renommierte Forscher weltweit befragt, was sie denn meinen, wohin die Reise eigentlich gehen könnte. Und zwar in so unterschiedlichen Bereichen wie künstliche Intelligenz, Robotik, Nanotechnologie, Raumfahrt, Energietechnik, Verkehrswesen. All das hat dazu zusammengerührt zu einem sehr spannenden Buch, wie ich finde, das eben wirklich viele und sehr faszinierende Einblicke ermöglicht, wie die Welt von morgen aussehen könnte. Und vielleicht hören wir mal ganz kurz rein, wie Michio Kaku also den Beginn eines ganz normalen Arbeitstages im Jahr 2001 schildert.
Nach dem Verlassen des Badezimmers wickeln sie einige Kabel um ihren Kopf, die ihnen erlauben, ihr Zuhause telepathisch zu steuern. Mental erhöhen sie die Temperatur ihres Apartments, stellen sanfte Musik ein, weisen den Robokoch in ihrer Küche an, das Frühstück vorzubereiten und den Kaffee aufzusetzen und befehlen ihrem Magnetauto aus der Garage zu kommen, damit sie gleich aufbrechen können. Dann legen sie ihre Kontaktlinsen an und verbinden sich mit dem Internet. Während sie ihren Kaffee trinken, beginnen sie, die Schlagzeilen zu durchmustern, die auf ihre Kontaktlinsen geblitzt werden.
Wissenschaft und Technik werden unser Leben ungleich sicherer, komfortabler machen als heute und uns ungeahnte Freiräume zur Selbstverwirklichung auch bieten. Davon ist Michio Kaku überzeugt und sein Fazit, das steht im Prinzip schon in der Einleitung des Buches, um 2100, schreibt er da, werden wir so mächtig wie die Götter sein, die wir einst verehrten und fürchteten. Das klingt jetzt so ein bisschen arg technikläugig, aber er kriegt schon die Kurve, rückt das auch ein bisschen gerade, weiß ja wohl, dass natürlich viele Fallstricke auf dem Weg in diese tolle Zukunft lauern. Vielleicht schlagen wir Menschen uns alle die Köpfe ein, bevor wir da überhaupt hinkommen. Dessen ist er sich schon bewusst, aber trotzdem muss man letztlich erstmal begreifen, was technisch möglich sein könnte, um sich dann darüber Gedanken zu machen, ob man das wirklich will und welche Richtung die Gesellschaft sich entwickeln soll. Und da liefert dieses Buch aus meiner Sicht wirklich einen sehr spannenden und lesenswerten Diskussionsbeitrag.
Und dann das dritte Buch, da sind wir wieder bei den Tieren, diesmal bei den Elefanten.
Allerdings leider so ein bisschen nur auf dem Titel. Ja, das Buch heißt Elefanten im Weltall, unser Platz im Universum. Geschrieben hat es ein junger Astrophysiker aus Zürich, der übrigens ganz nebenbei in einer Rockband noch Stromgitarre spielt. Also ein ganz interessanter Mensch offenbar, der sich in diesem Buch auch mitteilen will. Elefanten im All, unser Platz im Universum. Leider tauchen die Elefanten wirklich nur auf dem Titel auf. Letztlich ist es ein Buch, das so ein bisschen die Geschichte des Kosmos veranschaulicht, was da auch mit dem Arbeitsgebiet des Forschers, der ist ja Astrophysiker, dann eben zusammenhängt. Also aus meiner Sicht ist es ein ganz nettes Buch, das allerdings den kleinen Haken hat, dass da nichts drinsteht, was man jetzt nicht wirklich schon irgendwo anders auch gelesen hatte. Zum Teil leider auch sogar besser. Also als Erstlingswerk ganz okay. Und man muss auch sagen, hier ist ein junger Physiker, der es immerhin schafft, Dinge so zu vermitteln, dass ein Normalsterblicher das auch lesen kann und will. Aber wenn ich jetzt gefragt würde, welches Buch man gelesen haben muss, dann würde das nicht dazu ziehen. Dann würde ich die Elefanten im All eher Elefanten im All sein lassen und mich ganz klar für das Schneckenstreicheln im picken Umschlag entscheiden oder Michio Kaku, die Physik der Zukunft.
Es ist dann auch sehr gemütlich, wenn man mal darüber einschläft. Das muss man an der Stelle auch dazu finden.
Klar, auch nicht zu vernachlässigen.
Physik-Sachbücher, neue. Sonntag mehr dazu ab 16:30 Uhr im Deutschlandfunk in der Sachbuchsendung Auslese mit Ralf Krauter unter anderem.